In dieser Folge spreche ich mit Frank Meyer, dem Gründer und CEO von Bitbucks. Bitbucks ist eine Mobile Wallet für Android und iOS, die ihren Schwerpunkt auf Nutzerfreundlichkeit legt. Das Besondere bei Bitbucks ist, dass die Nutzer sich Bitcoin mit ihrer Telefonnummer schicken können, anstatt über die Blockchain. Für alle Leute, die jetzt ausschreien, was? Not your keys, not your Bitcoin. Ja, ihr habt recht. Allerdings müsst ihr ja auch in Betracht ziehen, dass es je nach Anwendungsfall unterschiedliche Sicherheitsstufen gibt. Und Bitbucks ist eben dafür da, Bargeldzahlungen, also Beträge in nicht so hohem Betrag, zu ersetzen. In diesem Gespräch spreche ich mit Frank also über seine Motivation, wie er zu Bitcoin gekommen ist und wie die Idee nach einer Wallet kam und was seine Erfahrungen mit der Wallet sind. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit der nachfolgenden Sendung vom BTC Echo Podcast und Frank Meyer.
Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
Ja, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim BTC Echo Podcast. Heute spreche ich mit Frank Meyer, dem Gründer und CEO von Bitbucks. Hallo Frank.
Hi Alex, ich freue mich hier bei euch zu sein.
Ja, und wir freuen uns auf diese Folge. Du bist ja ein Wallet-Anbieter sozusagen und wir werden uns also heute genauer mit dem Thema Bitcoin-Wallet beschäftigen, was es braucht, um eine Bitcoin-Wallet zu sein und so weiter und so fort. Aber vielleicht erzählst du dem Zuhörer erstmal, wer du bist und wie du auf Bitcoin aufmerksam geworden bist.
Ja, gerne, sehr gerne. Mein Name ist Frank Meyer, das hatten wir schon. Ich bin vor dem Krypto-Thema aktiv gewesen im Digitalbereich, also in einer Internetagentur über lange Jahre hinweg. Und von da haben wir natürlich diese ganzen Themen rund ums Internet immer beobachtet und im Grunde genommen gehören ja die Kryptowährungen Bitcoin auch zu dem Thema als solches dazu.
Und wann war das, dass du das erste Mal von Bitcoin gehört hast?
Also gehört habe ich sehr, sehr früh, wollte mich immer mal damit beschäftigen, wie das oftmals so ist, wenn man was Spannendes irgendwo entdeckt. Bin dann getriggert worden, sage ich mal, wo dann so der erste große Bullrun losging und wollte dann in Folge eigentlich mir es immer mal genauer anschauen, habe den Kurs lange Zeit beobachtet, also sage ich mal, habe das so ein bisschen als Indikator für mich genommen, welche Wichtigkeit, welche Bedeutung das hat. Also jetzt weniger aus dem Gesichtspunkt da einzusteigen, sondern für mich war irgendwo klar, wenn der Bitcoin-Kurs sich wieder entwickelt, dann geht da was. Und der hat natürlich dann ganz, ganz lange Zeit vor sich hergedümpelt, 13, 14. Und für mich war es so der Punkt, wo es über die 1.000 Dollar oder Euro gegangen ist, Ende 16, Anfang 17 muss es gewesen sein, dass ich mich unbedingt näher damit beschäftigen muss. Motivation, letztendlich aktiv zu werden, kam eigentlich richtig durch in der Diskussion um Segwit 2X, also wo die ganze wo da die Emotionen hochgekocht sind in sozialen Medien. Was hat denn der Bitcoin für einen Nutzen, für einen Mehrwert? Kann skalieren? Man hat dann Lightning beobachtet, natürlich als die verheißungsvolle Skalierungsmöglichkeit. Und da haben wir im Prinzip den Ansatz gehabt, man kann doch ganz einfach, auf einer zweiten Ebene als Service relativ einfach eigentlich Transaktionen abbilden und lediglich das On-Ramp und Off-Ramp, sagt man da ja so schön, also das Einzahlen, Auszahlen in die Wallet dann über Blockchain anbieten. Und es war tatsächlich der Auslöser. Von der Überzeugung sind wir eigentlich heute noch, dass eigentlich die Blockchain selber so dezentral wie möglich sein sollte. Und es da, auf Blockchain-Basis auch gar nicht um Throughput in irgendeiner Art und Weise geht, sondern dass eigentlich die Blockchain selbst das Settlement von Settlement-Layer ist und dann solche Dinge wie Kleintransaktionen oder Payment Cases eigentlich auf einer anderen Ebene laufen müssen.
Ja, also du sprichst hier die heiß umkämpfte Skalierungsdebatte an. Wenn ich das jetzt richtig raushöre, dann bist du eher auf der Seite der sogenannten Small Blocker, die sagen, wir auf der Chain zu skalieren, also auf der Bitcoin-Blockchain, dass, was weiß ich, die ganze Weltbevölkerung dort ihre Transaktionen verewigen kann, da werden wir wahrscheinlich eh nicht hinkommen und deswegen müssen wir uns nach einer anderen Lösung umschauen, oder?
Genau, also ich halte es für ausgeschlossen, in einem wirklich dezentralen Blockchain tatsächlich wirklich relevant zu skalieren. Also halte ich für, sag ich mal, systemimmanent ausgeschlossen. Ja. Und wie du sagst, von daher muss man rausgehen und eine andere Lösung finden als auf der Blockchain selber. Und da unterscheiden sich die Blockchains auch nicht. Ja. Also da ist egal, welche Technik man sich auch vom Grundkonzept da anschaut. Wenn ich Transaktionen wirklich dezentral halten will, führt da eigentlich kein Weg richtig hin. Und man sieht es ja auch jetzt einmal, wenn man sich das Libra-Konzept anguckt, das ist ja, sagen wir mal, mit den paar Nodes, ist ja wirklich nicht dezentral. Ne? Wenn man sich anschaut, sagen wir mal, ob selbst bei Bitcoin, wie viele Nodes haben wir denn? Und da finde ich das Verhältnis zu den Mining-Rechnern so krass, ne? Dass man eigentlich viel, viel mehr Mining-Rechner in dem Netzwerk hat als Nodes, wo die Idee ist, jeder betreibt seinen eigenen Node im Rahmen von seiner Wallet. Also da, sag ich mal, wenn wir uns da in die falsche Richtung bewegen, sind wir halt ganz, ganz schnell nicht mehr dezentral.
Ja, also vielleicht erkläre ich das noch für den einen oder anderen Zuhörer, der sich jetzt fragt, Dezentralität, wie, wo, was? Ich denke, und bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, der Ansatz ist zu sagen, hey, wenn wir eine größere Blockchain haben, also sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, eine Zahl aus der Luft gegriffen, die Blockchain ist 20 Terabyte groß. Ja, also ich hab jetzt keine 20 Terabyte zu Hause rumliegen. Klar, kann man sich kaufen mit Festplatten und so weiter, aber ist halt eine Investition. Und daraus folgt dann, dass weniger Leute, die das Material haben, die Ressourcen haben, eine Full Node zu betreiben. Weniger Leute können selber die Blockchain bestätigen und praktisch auf ihrem Computer validieren. Ja, da läuft alles nach den Regeln des Spiels, so wie es sein soll. Und wenn das weniger Leute machen, dann ist das System anfälliger. Also es ist eher zentralisiert. Wir haben dann weniger Punkte, die kompromittiert werden müssten für einen erfolgreichen Angriff. Und deswegen ist die Schlussfolgerung daraus, hey, je mehr Nodes wir im System haben, desto dezentraler ist es, desto antifragiler und resilienter gegen Angriffe ist das System, oder?
Absolut, also 100% korrekt wiedergegeben. Danke dir.
Okay, super. Alles klar. Ja, dann, wie kamst du darauf, dass du gesagt hast, okay, das ist eine Technologie, die ich interessant finde, die mich fasziniert, dass du gesagt hast, hey, ich möchte jetzt tatsächlich aktiv werden, insofern, dass ich ein Unternehmen gründe und selber ein Produkt auf den Markt schmeiße. Wie war da der Prozess für dich?
Also die Motivation war tatsächlich schon ein bisschen aus dem Umstand heraus, dass man das Konzept wirklich so faszinierend und großartig gefunden hat, dass man, sage ich mal, den Space oder sag ich mal, auch das Segment oder diese neue Technologie irgendwie unterstützen will. Das war tatsächlich die Ausgangsmotivation, da aktiv zu werden. Sag ich mal, auch in den ganzen Diskussionen, sag ich mal, was da dem Bitcoin und auch der ganzen Branche wahrscheinlich nicht so gut getan hat, rund um die unzähligen Altcoins, die da irgendwann dann mal explosionsartig auf den Markt kamen. Und immer wieder, sag ich mal, ging es halt um das Thema, wie kann denn tatsächlich irgendwie gezahlt werden? Wie kann das Thema skalieren? Und ich bin absolut der festen Überzeugung, dass, sage ich mal, wenn das dauerhaft von Wert sein soll, das nur so funktioniert, dass tatsächlich über diesen reinen Investment-Aspekt, den der Bitcoin hier überwiegend eigentlich jetzt vertritt, einfach Real-World-Use-Cases gibt, wo Leute den Bitcoin benutzen oder die Kryptowährung, sag ich mal, wenn man es jetzt verallgemeinern will, als solche, einfach darüber hinaus über dieses reine Investieren. Ich finde es an der Stelle, sag ich mal, sehr gefährlich, wenn man da Bitcoin positioniert als digitales Gold. Das ist so ein bisschen aus der Technologie raus passiert es, ne? Weil man sieht, an sich skaliert es nicht richtig. Wir haben eigentlich nicht viel Möglichkeiten, als zu sagen, wir verwenden es als Wertanlage, als Wertspeicher. Und von, sag ich mal, der grundsätzlichen Haltung dazu, ich bin ja schon relativ lang, sag ich mal, im Internetbereich aktiv. Und viele ordnen ja auch die ganze Krypto-Thematik eigentlich in die Web-Reihe ein, als das Financial Web, jetzt die neueste, sag ich mal, der neueste Use Case, den das Web einnimmt. Und das habe ich eigentlich auch von Anfang an so empfunden, wo sag ich mal, das Thema richtig hochkam und richtig breit wurde und ganz, ganz viele Leute Dinge entwickelt haben, Gedanken aufgekommen sind, auch Philosophie irgendwo darunter eigentlich dann entstanden ist, dass das eigentlich wirklich einer der letzten und einer der allerspannendsten Anwendungsfälle vom Web selbst sind. Und sag mal, man hatte ja die Generation irgendwo, es war das statische Web, es war das dynamische Web, dann irgendwann war es das mobile Web oder das soziale Web. Und wirklich spannender als die letzten Hype-Themen, wenn man es jetzt mal so benennen will, war für mich dann tatsächlich das Financial Web. Und da, sag ich mal, sieht man natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Interpretationen. Du kennst sicherlich die große Diskussion, ist es Bitcoin, ist es Blockchain? da wollen wir uns einfach positionieren, ja, in dem Bereich.
Okay, ja, also ich sehe es ganz genau wie du auch. Das ist ja jetzt eigentlich der Durchbruch, den Bitcoin gebracht hat, eben, dass wir sowas wie Geld, was ja eigentlich selten sein sollte, also was man nicht einfach so copy-pasten können soll, wie jetzt eine MP3-Datei oder wie eine PDF-Datei, dass wir das eben in digitaler Form abbilden können, dass wir sagen, hey, wir haben hier eine Bitcoin und die gehört einer Person, sie kann nicht kopiert und vervielfältigt werden. Ich denke, das ist ja die Errungenschaft von Bitcoin und das ermöglicht jetzt eben, wie du gerade gesagt hast, auch, ich finde das einen schönen Begriff, das finanzielle Web, dass man jetzt diese ganzen Finanzgeschäfte, die ja schon seit mehreren Jahrzehnten jetzt über global ablaufen, eben auch auf Basis des Internets machen kann. Und ich meine, auf dem Internet funktioniert es ja aber ohne Mittelsmann, ne? Dass man jetzt halt eben keine vertraulichen Dritthänder braucht, denen man vertrauen muss und hoffen muss, dass sie alles so machen, wie sie es machen sollen, dass sie nichts zensieren und nichts veruntreuen und so weiter, sondern dass man das jetzt einfach mit Computercode abbilden kann.
Genau. Wobei, sag ich mal, da nicht ganz eindeutig ist, ob es wirklich ohne Mittelsmann laufen wird. Also ich glaube, die Tokenisierung, die da jetzt dahinter steht, ist eigentlich die wirklich große Idee. Welcher Token auch immer das sein wird, vermutlich ist es nicht Bitcoin. Vielleicht ist es ein Layer 2 Bitcoin oder ein anderer Token oder viele andere Token. Auch das, sag ich mal, lässt sich wahrscheinlich schwer sagen. Aber sag ich mal, wenn man wieder an dem Thema ist, jetzt dezentral und peer-to-peer, dann glaube ich nicht, dass die große Tokenisierung der Wirtschaft wirklich ohne Mittelsmann oder Männer durchlaufen oder funktionieren wird.
Ja.
Ich habe das halt, sag ich mal, dann in der unteren Ebene. Also toll wäre es, es ist auf der Basis von Bitcoin und ich habe dann tatsächlich die Ebene drunter, wo ich immer noch Werttransfer peer-to-peer einfach machen kann.
Ja, jetzt hast du gerade das Wort Tokenisierung angesprochen. Kannst du das für unsere Zuschauer kurz definieren und erklären?
Das hast du eigentlich davor schon angerissen. Im Prinzip geht es aus von der Idee, dass, sag ich mal, Werte oder auch Dinge wie Kapazitäten, zum Beispiel Maschinenkapazitäten, alle feingranular abrechenbar und eben digital abrechenbar und transferierbar sind. Das ist die Grundidee, die wir dahinter haben.
Okay. Gut, also das ist klar. Wie kam die Entscheidung zu sagen, okay, wir machen eine Wallet? Weil also der Crypto-Space ist weit, da kann man relativ viel machen. Warum habt ihr euch jetzt genau entschieden, eine neue Wallet zu machen?
Also wir sind eindeutig auf der Bitcoin-Seite orientiert und auch absolute Lightning-Fans, sage ich mal, von der Technologie, haben aber eben diese Schwierigkeiten gesehen, die da konzeptionell drinstecken, mit denen man auch kämpft und auch noch lange kämpfen wird. Und die Idee war ganz einfach, wir müssen dem Bitcoin Real-World-Use-Cases geben. Und was geht denn besser, als wenn wir da eine Wallet anbieten, die vor allen Dingen auch sich auszeichnet durch wirklich Usability. Also, sag ich mal, die eine Ebene einzieht, wo ich jetzt nicht die Keys irgendwo kopieren muss, irgendwo reinpasten, um irgendwo Zahlungen vorzunehmen, sondern wir waren einfach motiviert, da Richtung Adaption, heißt ja immer so schön, zu arbeiten, beizutragen und sehen dann natürlich auch im Zahlungsbereich ein, und da sind wir ja nicht alleine, also gibt es ja durchaus auch andere, die Idee haben, einfach ein riesen Geld und auch natürlich wahnsinnige Möglichkeiten, effektiver zu sein oder schneller zu sein oder einzusparen. Ne? Also wenn man sich so die großen Zahlungsnetzwerke anschaut oder auch, sagen wir mal, die Systeme, die in Banken laufen, in unserem Geldverkehr, das sind zum Teil schon recht sag ich mal, träge, behäbige und auch nicht gerade die modernsten Systeme, die da laufen. Und da bietet natürlich was Neues eine Riesenchance. Ne? Also komfortabel, schnell, günstig. Ne? Also ist ja auch ein Kostenthema. Wenn jetzt ein Merchant, sag ich mal, das kleine Café irgendwo sagt, ich biete jetzt Visa an, dass noch mehr Kunden bei mir Kaffee trinken können und die möchten gern mit Visa bezahlen, das kostet ja in dem Moment was. Ja. Und da war unsere Idee natürlich, das möglichst kostengünstig anzubieten. Und sag ich mal, nach der Libra-Geschichte fällt es natürlich etwas schwer, das Argument irgendwo zu bringen. Aber tatsächlich haben wir auch gedacht an Leute, die jetzt Schwierigkeiten haben, Zugang zum Banksystem, sag ich mal, in Ländern, die jetzt ein bisschen weiter weg von uns liegen. Entwicklungsländer oder sag ich mal, andere Länder, die vielleicht auch mit Inflation kämpfen, da auch ein Angebot reinzubringen, wo sag ich mal, so eine einfache mobile Zahlung vielleicht neue Möglichkeiten eröffnet für die Leute oder Dinge einfacher macht. Ne? Da existieren ja zum Teil wirklich verrückte Dinge in den Ländern. Aber gestartet sind wir hier in Deutschland, ja, wir sind ein deutsches Unternehmen und sind hier im deutschen Markt und können von daher natürlich jetzt nur aus der Ferne auf die Länder blicken. Ja. Aber das war tatsächlich eine Motivation, da auch einen Zugang irgendwo zu ermöglichen zu Bankdienstleistungen, Zahlungsdienstleistungen. Das ist bisher, sage ich mal, man sieht jetzt die Schritte mit Apple Pay und auch von anderen Anbietern, aber bisher, sagen wir mal, war das Handy ja aus dieser ganzen Geschichte echt noch weitgehend draußen eigentlich. Ne? Also wenn ich irgendwo bezahlt habe, vor 2 Jahren hat es wahrscheinlich keiner gemacht, indem er im Supermarkt an der Kasse sein Handy gezückt hat.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als das dann aufkam mit Apple Pay und Google Pay und man kann ja Apple Pay auch mit der Apple Watch benutzen und die Bezahlvorgänge, ja, wenn dann McDonald's Apple Pay akzeptiert, dass man dann eben nicht mehr den Geldbeutel rausholen muss und die Scheine auf den Tresen legt, sondern einfach so auf der Uhr 2-mal drückt, dann auch an das Gerät dran hält und man kann schon wieder weggehen. Das ist so irgendwie, habe ich jetzt echt schon bezahlt? Also das ging dann...
Ja, das ist faszinierend. Ne? Also davor war ja eigentlich eher der Zustand, wenn im Supermarkt einer die Karte rausgezogen hat, da hat man die Augen verdreht, weil man wusste, okay, das dauert jetzt länger, als wenn er jetzt alle seine Cents auf den Tresen zählt. Ne?
Ja.
Aber da haben wir natürlich Beschleunigung jetzt drin.
Genau, du hast gerade auch schon die Usability angesprochen und ich habe mir die Bitbucks Wallet angeschaut. Ich denke, das ist auch einer der Fokuspunkte bei euch. Wie würdest du denn beschreiben, was macht euch anders als jetzt irgendeine andere Bitcoin-Wallet-App, die man sich sonst runterladen kann?
Also uns macht die einfache Bedienung hoffentlich anders. Primär uns macht anders, sage ich mal, dass der Account an einer Telefonnummer hängt. Also ich kann tatsächlich, wenn ich Bitcoin in unserer Wallet drin habe, dir an eine Telefonnummer die auch transferieren, auch wenn du die App noch nicht hast. Das heißt, es gibt auch so ein Prinzip des Einladungstransfers. Also ich schicke dir im Prinzip dadurch eine SMS, wo drin steht, Frank hat dir gerade eben 13 Euro irgendwas in Bitcoin gezahlt, installiere dir jetzt die App. Das waren für uns die Ansatzpunkte, wo wir gesagt haben, da macht es eine ganze Ecke einfacher. Und wir haben es natürlich dann auch versucht, von der Usability in der App so einfach wie möglich zu halten. Es hat auch dann zu einer Entscheidung geführt, das Thema, das muss ich auch mal erläutern. Warum sind denn die Sicherheitsfeatures default deaktiviert? Da kommt eigentlich zum Ausdruck, wie wir unsere Bitbucks Wallet tatsächlich sehen. Wir sehen sie nicht als die eine einzige Wallet eines Users derzeit, sondern wir sehen das in der Analogie zu Bargeld eigentlich zu dem, was man hinten in der Hosentasche stecken hat, was man sich alle ein, zwei Wochen am Bankautomat abhebt. Also sprich das Geld, das ich vielleicht jetzt innerhalb der nächsten paar Tage gedenke auszugeben, ja, und das sich dann, sage ich mal, ja auch nicht hochsicherheitsmäßig irgendwo verschließen. Ja. Also ich habe auch kein Vorhängeschloss an meiner Hosentasche dran. Ja. Das haben wir einfach aus Usability-Gründen gemacht, zu sagen, du bist noch schneller drin, du kannst noch schneller transferieren. Man kann es aber natürlich aktivieren, ja, weil das, sage ich mal, schon eine Forderung einer Mindestsicherheit darstellt.
Und mit Sicherheitsfeatures meinst du jetzt, dass man zum Beispiel seinen Fingerabdruck abscannen muss oder Face ID oder einen PIN eingeben?
Ja. Genau diese Dinge. Also sie sind, sag ich mal, wir haben Face ID und Touch ID hinterlegt, aber die sind default aus. Also du kannst dann im Prinzip einstellen, in den Einstellungen möchte ich beim App-Start tatsächlich da eine Sicherheitsabfrage haben, möchte ich beim Transfer, also wenn ich jemand schicke, eine Sicherheitsabfrage haben. Und es geht dann eben auch mit Touch und Face ID.
Okay. Habt ihr bei der Entwicklung irgendeine bestimmte Zielgruppe im Hinterkopf gehabt? Weil natürlich Bitcoin selber, ja, allein das Wort Kryptowährung hört sich ja schon kryptisch an, gerade für jetzt vielleicht die ältere Generation oder nicht so technisch affine Leute. War das auch so der Hintergrund, warum ihr gesagt habt, okay, wir machen das mit einer Telefonnummer anstatt jetzt mit einer relativ langen Bitcoin-Adresse, wo man dann auch fragt, hä, was ist das jetzt? Weil klar, eine Telefonnummer weiß ich, wenn ich eine SMS dahin schicken kann, dann ergibt es ja Sinn, dass ich auch Bitcoin dahin schicken kann und so weiter. War das so der Grund dafür?
Das war der Hintergrund, ja. Und sag ich mal, von der Zielgruppe haben wir uns immer orientiert eigentlich an den Barzahlern. Also sag ich mal, der Case, den wir substituieren wollen, ist eigentlich die Barzahlung im Café unter Freunden, sag ich mal, was Libra ja auch sagt, dass es der zentrale Bezahlcase ist, den Sie sehen. Da, sag ich mal, zwischen Familie, Bekannte, Freunde, da werden Unsummen tatsächlich transferiert. Das waren für uns eigentlich die klassischen Use Cases und auch natürlich damit verbunden irgendwo die Zielgruppe. Also Leute, die in Kaffee gehen, Leute, die vielleicht im Kiosk was kaufen, und das sind natürlich jüngere Leute, das sind vielleicht auch Jugendliche oder vielleicht sogar Schüler. Bäcker haben wir als Thema, wo wir gerade testen, wie weit wir die gewinnen können. Also alle, die auch zahlungsmäßig, sagen wir mal, in der elektronischen Zahlung eher ein bisschen unterversorgt sind oder wo es noch unüblich eigentlich ist. In den anderen Bereichen, da, sage ich mal, müssen wir dann natürlich für die Merchants irgendwann dann auch mehr anbieten. Ne? Die haben jetzt komfortable Bezahllösungen auf ihrem Tresen stehen. Die werden sich vermutlich keine zweite hinstellen, um dann Bitbucks-Zahlungen oder Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren. Wie wir das lösen, das müssen wir in der Zukunft rausfinden. Also das ist eine der großen Herausforderungen.
Okay. Kann man mit der Bitbucks-App eigentlich auch normale Transaktionen tätigen? Also kann ich auch sagen, hey, ich habe hier einen bestimmten Bitcoin-Adresse und dann schicke ich an die anstatt an eine Telefonnummer, oder geht das nur mit Telefonnummern?
Nee, das ist die Funktion. Also im Prinzip ist Bitbucks tatsächlich eine volle Bitcoin-Wallet, eine einfache Bitcoin-Wallet, muss man da auch sagen. Ja, du hast nicht viele Einstellmöglichkeiten, aber ich kann natürlich genauso parallel dir über die Blockchain einen Transfer schicken, wenn du mir deine Einzahladresse schickst oder zeigst, sag ich mal. Wir haben auch natürlich da die Scanner integriert, also du kannst mir dann auch von deiner Wallet tatsächlich deine Adresse zeigen. Ich scanne die mit Bitbucks und schicke dir dann Blockchain-basiert dann auch entsprechend die Zahlung. Dauert dann halt ein bisschen länger.
Okay.
Und es kostet Geld. Ja. Also sagen wir bei Bitbucks, der Transfer zwischen den App-Usern, den bieten wir kostenlos an.
Okay. Ja, was ich ganz schön fand, war deine Analogie vorhin mit der Hosentasche mit dem Vorhängeschloss. Das ist ja wirklich eine Thematik, die man sich immer überlegen muss, weil es kommt natürlich auf den Use Case drauf an. Ne? Wenn ich Bitcoin hodel, wenn ich da einfach 3 Jahre oder so nicht dran will, dann kann ich das mit Paper Wallets und Multisignature machen und so weiter und so fort. Aber natürlich, wenn ich da schnell dran will, wenn da nicht viel Geld drauf liegt und so weiter, dann müssen die Sicherheitsvorkehrungen ja auch nicht so hoch sein. War das der, oder also wenn man die Wallet installiert, dann schreibt man sich ja keinen Schlüssel auf. Und ich denke, aus eurer Webseite ging das auch hervor, dass ihr eine Custodial Wallet seid, also dass ihr die Bestände der Nutzer verwahrt. War das auch so der Hintergrund? Ne? Du hast vorhin gesagt, ihr seid vor allem der Ersatz für Barzahlungen, und da ist einfach der Trade-off einfacher, wenn man das custodial macht.
Genau, also von der Usability, User Experience, von der Einfachkeit, muss ich eigentlich custodial sein. Von der Regulierung und von der Philosophie her bin ich es eigentlich nicht. Ne? Also diese klassische Not Your Keys, Not Your Bitcoin, sind wir 100% der gleichen Meinung. Aber wir müssen, wenn ich eben so eine Funktionalität wie Instant-Zahlungen reinkriegen will, bereit sein, an irgendeiner Stelle einen Trade-off eben zu machen. Wenn ich den nicht bereit bin zu machen, dann ist tatsächlich der einzige Anwendungsfall, den du beschrieben hast, ich kaufe mir die Bitcoin auf der Börse irgendwo und lege sie mir in meine Hardware-Wallet und behandle sie wie Gold. Ne? Also sag ich mal, dann bin ich tatsächlich in der Gold-Analogie, habe lediglich den Kaufvorgang digitalisiert. Ne? Eigentlich ein ziemlich kleiner Gewinn, ja, wenn ich sage, lediglich an der Stelle ist ein bisschen komfortabler, einfacher, schneller gewesen, als wenn ich jetzt in die Bank gehe bei mir in der Stadt und dort, beim Bankbeamten mir da entsprechende Menge an Goldmünzen kaufe. Aber das wäre eben sehr schade, und das würde eben auch, die Zukunft für Bitcoin da nicht sehr gut aussehen lassen.
Ja, also hilft mir so ein bisschen zu verstehen, wie das dann im Hintergrund funktioniert, wenn wir zwei Nutzer haben, die beide mit ihren Telefonnummern sich Bitcoin hin und her schicken, dann passiert da eigentlich gar keine On-Chain-Transaktion, wo man dann auf die Blöcke warten muss, bis das confirmed ist, sondern das ist letztendlich bei euch in der Datenbank im Backend, wo dann Zahlen verschoben werden, oder?
Genau, also wir haben an der Stelle einfach einen eigenen Ledger, auf den die Transaktionen laufen. Dadurch, dass es zentral ist, ist es natürlich auch blitzeschnell. Also wir haben mal so Throughput-Tests ein paar gemacht. Also das sind zigtausende pro Sekunde, sind da im Prinzip möglich. Völlig unkompliziert eigentlich von der technischen Seite.
Ja.
Das System, das wir gebaut haben im Backend, das berücksichtigt natürlich schon alle Regeln der Sicherheit. Also wir haben da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Allerdings natürlich primär, muss man sagen, auch aus Eigeninteresse. Tatsächlich hat ja, wenn wir da Custodian sind, hat ja der User irgendwo einen Anspruch gegen uns. Ne? Und sage ich mal, der einzelne User, wenn der seine 100 Euro verliert, ist vielleicht Schmerz für ihn zu verschmerzen. Aber wenn wir die Keys dann tatsächlich von allen unseren Usern verlieren würden, ist nicht mehr zu verschmerzen, zumindest nicht für uns.
Ja.
Und von daher haben wir da, sagen wir mal, auf den Sicherheitsaspekt natürlich ganz, ganz großen Fokus.
Ja, ich finde das wirklich interessant. Wir hatten eingangs ja schon über Second-Layer-Technologien gesprochen und wie man Bitcoin skaliert. Und Peter Todd, der kennt man ja, ist von Krypto-Twitter und einer der, der klugen Köpfe im Bitcoin-Space, der meinte ja auch, dass nicht nur Lightning eine Second-Layer-Lösung ist, sondern auch wenn man sich mal eine Exchange anschaut, ja, Coinbase und so weiter, das sind auch schon Second-Layer-Technologien, die Transaktionen außerhalb der Blockchain abwickeln können. Und insofern ist ja Bitbucks dann eigentlich auch eine Second-Layer-Technologie, oder?
Genau. Also ich sage mal, für das gesamte Backend, das wir haben, ist eigentlich dem einer Exchange sehr, sehr ähnlich, muss man einfach sagen. Ja. Tatsächlich, es gibt die Konten, es gibt die User. Wir haben von Anfang an das Backend multi-Wallet-fähig auch konzipiert. Also wir könnten im Prinzip relativ einfach auch andere Krypto-Coins mit reinnehmen. Haben wir zurückgestellt, auch wieder aus, zum einen aus Usability-Gründen, ja, weil ich dann nochmal switchen muss. Ich habe jetzt schon die Möglichkeit, ich zahle dir über die Blockchain, ich zahle dir über Bitbucks, ich zahle dir dann in Bitcoin, ich zahle dir in Ethereum, in Ripple. Sag mal, wird ja nicht einfacher für den User, ne?
Ja.
Wenn man da die Varianten oder die Varianz einfach erhöht. Das war, sag ich mal, für uns ein wichtiger Punkt, das zurückzustellen. Der zweite wichtige Punkt war, auch irgendwo diese, sag ich mal, den User nahezulegen, sag ich mal, arbeite doch mit Ripple, arbeite doch mit Ethereum, ist uns sehr schwer gefallen, sag ich mal, weil wir jetzt, ohne dass es natürlich eine Anlageempfehlung ist, aber sag ich mal, mittelfristig bei Bitcoin einfach einen steigenden Kurs sehen und bei den anderen nicht unbedingt. Wenn ich jetzt also, wenn es nur 100 Euro sind, aber wenn wir jetzt mal an andere Länder denken, wenn da Leute vielleicht doch Geld reintun, das für sie mehr ist und jetzt verliert es die Hälfte, dann haben sie ja mit der einfachen Zahlungsmöglichkeit an der Stelle leider auch nichts gewonnen.
Ja.
Okay. Deswegen haben wir es zurückgefahren und haben gesagt, wir sind Bitcoin-only.
Ja, ich denke, das freut den einen oder anderen Zuhörer, auch wenn er das hört.
Das hoffe ich, ja.
Ja, genau. Und vielleicht auch gerade solche Leute sind es dann, die etwas stutzig werden und sagen, hey, meine Telefonnummer aufgeben, kompromittiert das nicht meine Privatsphäre? Was würdest du zu solchen Einwänden sagen?
Ist zweischneidig. Also ich sage mal, das Privacy-Thema ist ein extrem wichtiges Thema in dem ganzen Zusammenhang. Ich kann natürlich auch umgekehrt argumentieren und kann sagen, ja, die Transaktionen, die ich jetzt innerhalb von Bitbucks eigentlich mache, die sind ja über die Blockchain gar nicht einsehbar. Ja. Also es kann tatsächlich ein Privacy-Gewinn auch sein. Aber natürlich, wenn man sagt, halt mal, da ist ein zentralisierter Anbieter, da bin ich mit der Telefonnummer, bin ich da in Verbindung gebracht. Klar, sag ich mal, das ist einer der Berührpunkte, genauso wie die Exchange oder andere, wo ich tatsächlich meine Transaktionen dann verknüpfe mit Real-World-Informationen und das rein privacy-mäßig natürlich immer ein Thema ist. Ne? Also an der Stelle ist es ganz klar ein Punkt, wo ich mir bewusst sein muss und den auch, sag ich mal, gut überlegen muss, wo gebe ich denn wem da tatsächlich meine Informationen, die auf mich zurückschließen lassen.
Ja, okay. Und ich glaube, ihr seid jetzt seit Mitte des Jahres 2019 am Start mit eurer Wallet. Wie ist so bisher das Feedback von der Community? Wie sehr wird die Wallet genutzt?
Also wir haben uns am Anfang über sehr gute Download-Zahlen gefreut, haben jetzt auch mehrere hundert Downloads für Android und für iOS. Sag mal, das Android-Thema kam nach, also die Android-App ist nicht so arg lang live. Da hat man deutlich höhere Userzahlen dann erreichen können als die iOS, User. Das positioniert einen natürlich da schon so ein bisschen in dem User-Bereich. das Feedback, sage ich mal, aus der Community hätten wir uns aber insgesamt positiver erwartet, weil wir wirklich ja auch stark motiviert waren von dem Skalierungsthema und von dem Use Case für Payment und so weiter, einfach für die Adoption zu sorgen. Aber da zeigt sich da die Bitcoin-Community doch sehr blockheaded, dass sobald was nicht dezentral ist oder custodial dann ist, sofort böse ist. Also ja. Da ist natürlich die Frage, bin ich bereit zu Trade-offs oder bin ich konsequent und am Ende dann eben irrelevant. Also so, sag ich mal, muss man es an der Stelle schon tatsächlich formulieren. Von daher sind jetzt für uns, sag ich mal, die wichtigen Multiplikatoren sind die Merchants, die wir jetzt gewinnen möchten. Also tatsächlich den Einzelhändler und den Bäcker und das Kiosk und das Café, wo wir dann uns tatsächlich darüber den Otto-Normalverbraucher als Kunde erschließen und nicht den, sag ich mal, Krypto-Insider oder den Bitcoin-Community-Menschen an der Stelle.
Ja, ist ja ganz klar. Ich denke, die Leute, die aktuell Bitcoin verfolgen, sind eher technikaffin und denen ist dann ganz wichtig. Ja, ich muss immer die vollständige Kontrolle über meine Keys haben, aber die Welt ist ja noch so viel größer und Bitcoin ist ja eigentlich noch sehr klein, wenn wir uns mal die globale Marktwirtschaft anschauen. Und da sind viele Leute, die eben nicht die Affinität für Kryptographie und Sicherheit und so weiter und so fort mitbringen. Und für die ist ja dann so eine Wallet genau das Richtige. Aber verstehe ich das jetzt richtig, dass ihr dann losgeht und zum Bäcker reinspaziert und sagt, hey, guck mal hier, ich habe eine Wallet, mit der du dieses tolle Bitcoin akzeptieren kannst? Oder wie?
Genau. Okay. Also da sind wir jetzt aktiv dabei. Tatsächlich Merchants, sag ich mal, sind auch für uns dann letztendlich die Geldbringer, also die wir im Erlösmodell drin haben. Zwischen den Privatnutzern wollen wir es für immer kostenfrei lassen. Dem Merchant, dem wollen wir so eine komfortable, schöne Sache anbieten, dass er sagt, ja, bin ich bereit, ist viel besser als jetzt ein Kartenanbieter oder irgendetwas anderes an der Stelle. Da arbeiten wir auch dran, natürlich jetzt auch rauszubekommen, an was sind die interessiert. Die sind sehr interessiert, Bitcoin zu bekommen. Mhm. Aber man ist da natürlich, man ist da in dem Bereich, wo man aufklären muss, wie ist es denn steuerlich und ist es denn überhaupt legal? Und also man muss da relativ viel aufklären. Und das macht es natürlich schwierig für uns, wenn man tatsächlich den Markt erst schaffen muss, ist natürlich ein Angebot schwer unter die Leute zu bekommen. Ne? Also wenn ich jetzt jeden Einzelnen erstmal überzeugen muss von Bitcoin an sich, ist das eine sehr, sehr große Aufgabe für uns.
Ja.
Von daher hoffen wir natürlich auf alle, die da die Fahne weiter hochhalten und sag mal, da die Zukunft sehen, auch für den Bitcoin und nicht nur für Krypto und Libra und Tokenisierung, ja.
Ja. Und wie ist das dann? Habt ihr dann schon Leute onboarden können, wo ihr gesagt habt oder wo die dann gesagt haben, okay, ich probiere das mal aus, ich lasse mich da drauf ein?
Ja, klar. Also, sag ich mal, jetzt in kleinerem Maße, sag ich mal, das sind jetzt Einzelfälle, wo wir wirklich jetzt individuell hingegangen sind. Wir müssen jetzt natürlich gucken, wie kriegen wir das irgendwo skaliert. Also, wie, sag ich mal, kriegen wir das deutschlandweit und wie können wir das, sag ich mal, von der Organisation abbilden. Also wir haben ja jetzt keine riesen Vertriebsmannschaft, die wir da jetzt rausschicken können. Also da sind wir jetzt darauf angewiesen, dass wir da einen relativ intelligenten, schlanken Prozess eigentlich finden, wie wir da die Merchants begeistern können.
Ja.
Und begeistert, Bitcoin zu bekommen, sind doch viele. Ne? Also viele haben das auch im Hinterkopf. Ich muss mich mal da damit beschäftigen. Da kann man ja sag mal, tatsächlich irgendwo super sein Geld multiplizieren oder wachsen lassen. Und der einfachste Weg, das sagen wir an der Stelle immer, der einfachste Weg, Bitcoin zu bekommen, ist immer noch, seine Leistung für Bitcoin anzubieten.
Ja, das ist auch das Schöne. Ich denke, das ist ja das auch letztendlich, was Bitcoin seinen ultimativen Wert gibt, wenn Leute tatsächlich bereit sind, Schweiß zu vergießen und Zeit zu investieren, um dann letztendlich Bitcoin zu bekommen. Ja, also es ist ja das eine, ob ich mein aktuelles Geld dafür ausgebe oder ob ich tatsächlich meine Zeit und mein Verstand, meine Arbeit dafür ausgebe.
Genau, ja, ja.
Okay, vielleicht jetzt noch mit so Blick in die nahe Zukunft. Jetzt soll ja ab Anfang 2020 da eine neue Bestimmung gelten, dass ich kenne mich jetzt nicht ganz aus, deswegen korrigiere mich bitte wieder, dass Wallet-Provider und Exchanges und so weiter, Custodials, wo ihr dann auch drunter fallen würdet, eine BaFin-Lizenz brauchen. Wie siehst du die ganze Sache und was bedeutet das für Bitbucks?
Sag ich mal, das war absehbar natürlich. Das war auf internationaler Ebene lang, sag ich mal, vorgegeben, dass das kommen wird. Es kommt jetzt natürlich faktisch relativ kurzfristig. Es gilt ab 1.1.2020 und das Gesetz dazu ist durch den Bundestag, aber noch nicht durch den Bundesrat. Also sag ich mal, da ist schon, das fühlt sich schon ein bisschen nach heißer Nadel an der Stelle. Klar ist, dass wir Custodial sind, dass wir an der Stelle die Lizenz beantragen müssen. Da gibt es auch Fristen, also relativ früh nächsten Jahres muss man da sagen, ich möchte die Lizenz erhalten, was wir auch machen werden. Also den Weg, den werden wir auf jeden Fall gehen. Für, sag ich mal, jetzt die Usability und den Use Case etc. wäre das natürlich wünschenswert gewesen. Es gäbe eine De Minimis-Regelung, wo man sagt, sagen wir mal, das ist bei PayPal und anderen Zahlungssystemen ja in der Vergangenheit immer gehabt, unter 500 Euro oder unter im Jahr 2000 Euro ist das Ganze, sagen wir mal, möglich, ohne da sich entsprechend dann auch zu authentifizieren als User. Aber das ist jetzt zukünftig nicht mehr möglich und nicht mehr der Fall. Das heißt tatsächlich, wir müssen an der Stelle auch von allen Usern KYC bekommen. Mhm. Ist für die, sag ich mal, für den einfachen Use Case, ich kann mir jetzt mal da ein paar Bitcoin oder einen kleinen Betrag in die Wallet legen und dann mal ab und an Kaffee bezahlen, ist natürlich eine hohe Hürde. Aber das ist, sagen wir mal, geschuldet natürlich dem Thema Terrorbekämpfung. Also gar nicht Geldwäsche, sondern sind ja Mini-Beträge. Ne? Wenn ich sage, ab dem ersten Euro oder ab dem ersten Dollar brauche ich KYC, dann ist es eher, läuft es eher unter dem Thema Terrorbekämpfung, weil da viele Kleinbeträge im Prinzip auch irgendwo in gewisse Richtung einschlagen könnten. Von der reinen, sage ich mal, Friendliness für den User würden wir uns natürlich total wünschen, dass es unter einem gewissen Betrag frei bleiben würde oder frei geblieben wäre, aber ist jetzt eben an der Stelle nicht. Da bleibt nach wie vor, sage ich mal, nur der dezentrale Weg. Ne? Also da bleibt nur die Non-Custodial Geschichte, wenn man tatsächlich da irgendwas frei, KYC-frei anbieten möchte, beziehungsweise darf man eigentlich auch nicht sagen rechtlich, weil das Anbieten lässt ja schon wieder auf eine gewisse Dienstleistung schließen, die dann natürlich immer interpretiert werden kann, ist es gar nicht von Person to Person. Also es ging ja in dem Zusammenhang auch schon, wurde durchaus schon genannt, dass vorstellbar wäre, dass auch jetzt ein Softwareentwickler, der eine Non-Custodial Wallet anbietet, da mit in die Pflicht genommen werden sollen könnte. Mhm. Also da, ich weiß jetzt nicht, in welchem Land das war, aber hier in Europa, was natürlich total weitreichend ist. Das heißt, wenn ich das zu Ende denke, dann gibt es keine Wallet, keine Krypto-Wallet, die ich benutzen kann ohne KYC.
Ja. Ja, ist vor allem interessant.
Aber in die Richtung bewegen wir uns natürlich.
Ja. Ja, die andere Frage, die sich mir da stellt, ist, das ist jetzt ein deutsches Gesetz. Ist es dann so, dass ihr das für alle Nutzer der App einbaut? Oder kann man sagen, hey, nur deutsche Nutzer dürfen die App runterladen und Nutzer in Österreich und der Schweiz und was weiß ich wo bekommen die App gar nicht oder bekommen eine andere App? Oder wie spielt sich diese ja, lokale Regulation auf praktisch den globalen App-Markt aus?
Spannende Frage, ja. Wir sagen mal, zum einen sind wir hier natürlich EU und sagen mal innerhalb dem Rechtsraum, wenn ich hier die Konformität habe mit dem deutschen Rechtsraum, dann kann ich im Prinzip agieren in der EU. Also da sage ich mal, ist man völlig klar positioniert. Noch weiter gesehen, international könnte jetzt natürlich ein Land sagen, Moment mal, ihr verstoßt da gegen unsere Regeln. Und dann werden wir quasi vor die Wahl gestellt, wird man das in diesem Land dann nicht anbieten oder wird man das für dieses Land dann anpassen? Das ist aber wahrscheinlich noch ferne, ferne Zukunftsmusik. Also ich glaube nicht, dass so schnell ein Land uns da auffordern wird, irgendwas anzupassen.
Ja, okay. Gut, vielleicht noch so als abschließende Frage, wenn wir jetzt so, ja, wir stehen kurz vor dem Jahr 2020, was sind so deine Hoffnungen für das kommende Jahr und wo siehst du akute Probleme bei Bitcoin? Wir haben ja gerade das Narrativ mit der Privatsphäre in Bitcoin, die durch Schnorrsignaturen verbessert werden soll. Oder denkst du, dass tatsächlich die Ease of Use, also wenn neue Leute in das Ökosystem reinkommen und zum ersten Mal eine Bitcoin-Wallet benutzen, dass das so einfach wie möglich gemacht wird oder was du auch gerade angesprochen hast, die Merchant Adoption, dass tatsächlich Läden den Verkauf von Waren mit Bitcoin anbieten, was ist da so das Wichtigste aus deiner Sicht?
Was ich tun wird, also ich glaube, wir werden in dem Bereich jetzt Krypto im Payment ganz gewaltig was erleben. Sag mal, da ist ja auch die Branche schon fast in Aufruhr, gerade durch den Libra, durch den Krypto-Yuan, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißen wird, ne, durch Staatskrypto, das chinesische, da werden natürlich massive Umwälzungen eigentlich gesehen. Was das für den Bitcoin heißt, bin ich unentschlossen. Ne, da sagen viele, super, die Leute werden rangeführt an Krypto, die benutzen Krypto und dann wollen sie alle Bitcoin haben. Um ihre Werte zu sichern, also sprich Bestätigung des Invest-Use-Cases, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich bin wirklich, sag ich mal, ich sehe die Gefahr, dass wenn Bitcoin nicht mehr kann, als wirklich nur dieses Store Value heißt es ja, also die Wertspeicherfunktion, dann wird er in der Bedeutung zwangsläufig verlieren. Also ich sag mal, diese Goldrolle habe ich vorher schon, digitales Gold hat in meinen Augen keine Zukunft. Ja. Wenn das keine weitergehende Funktion hat, dann wird irgendwann, sage ich mal, eine andere Coin einfach die Use Cases abbilden kann, zur Store Value tatsächlich werden. Ne. Weil, ich sag mal, Gold hat uns jetzt die letzten Jahre, ich weiß nicht, ich glaube jetzt das letzte Jahr dann tatsächlich doch, aber hat jetzt ja auch keine wahnsinnige Wertentwicklung gezeigt in den letzten Jahren. Und das ist ja auch vorstellbar, dass irgendwann mal auf die Idee kommt, das Gold ist ja eigentlich gar kein Wertspeicher, also total kompliziert, da keiner akzeptiert es. Auch sowas ist vorstellbar, ne? Dass auch ein Gold irgendwann mal im Wert dann plötzlich verliert. Von daher, ich finde wir sind nur Store Value und Digital Gold Szenario für Bitcoin sehr, 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 sehr kritisch. Und ich hoffe, dass an irgendeiner Stelle da weitere Use Cases für die Verbreitung von Bitcoin sorgen. Weil letztendlich, sage ich mal, möchten wir User onboarden, User sollen sehen. Ich bin hier in einem wirklich wahnsinnig, wahnsinnig faszinierenden und potenten System drin bei Bitcoin und das ist was wert und das benutze ich und darauf setze ich und das ist meine Hoffnung natürlich für die Zukunft und damit verbunden natürlich auch entsprechende Wertentwicklung. Ne? Also alle warten drauf, alle wollen, dass der Kurs wieder hochgeht. Gerade sieht es nicht so aus, wahrscheinlich auch bis zum Jahresende, aber wir hoffen, dass die Bedeutung und die Wichtigkeit von Bitcoin weiter gewinnt.
Ja. Okay, super Schlusswort. Vielleicht sagst du dem Zuhörer noch, wo er Bitbucks finden kann, wo er dich finden kann, wenn er mehr darüber lernen will.
Also am besten natürlich über die Website oder über unsere Apps. Also die iOS-App, die Android-App ist mit Bitbucks in den Stores einfach zu finden. Über die Website kommt man zu uns und wir freuen uns über jeden Input, sag ich mal, über jede Idee der Kooperation oder auch Anwendungsfälle. Sag ich mal, sind wir dankbar, wenn Leute uns da an der Stelle unterstützen. Würde mich sehr freuen.
Okay, ja, also vielleicht sage ich noch dazu, vielleicht hat der eine oder andere das falsch gehört, das ist Bitbucks und Bucks ist B-U-C-K-S geschrieben, ja, also nicht wie der Computer Bug, sondern wie der Bug praktisch im Englischen, hast du mal einen Bug, so ein Dollar mäßig, ne?
Der Dollar, genau, von der Dollarnote, das sag ich mal, hat uns inspiriert eben auch von der Gestaltung ein bisschen, wir sind so bei den Scheinen und bei dem Grünen, daher kommt der Name Bitbucks, genau.
Okay, also ich werde...
Wir auch ohne Bugs natürlich.
Ne? Genau. Also ich werde die Links auch in den Shownotes verlinken, da könnt ihr dann einfach draufdrücken und mehr darüber erfahren. Frank, vielen Dank für deine Zeit und für die tollen Insights und danke, dass du da aktiv bist in dem Bereich. Ich finde vor allem das mit der Merchant-Adaption so gut und ich fand das ganz interessant von dir zu hören, wie ja, die Händler, wie die Bäcker und so weiter darauf reagieren, wenn man ihnen anbietet, hey, willst du nicht mal Bitcoin akzeptieren?
Ja, genau. Also das hoffen wir und ich bedanke mich bei dir herzlich. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
Ja, super. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.